Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready Set Podcast. Heute eine ganz besondere Aufnahme mit einem Menschen, dem potenziell von meiner Freundin Corona angehängt wurde. Ein guter Teaser.
Ich habe vergessen, dass das dein Einstieg war.
Okay, warte. Zur Aufklärung. Ich sitze heute hier zum einen mit meiner besseren Hälfte, Bernhard Einsiedler.
Shut the fuck up, was ist der Teaser gewesen?
Zum anderen sitze ich mit Jungregisseur Michi Seiler hier.
Hallo.
Sehr gut. Und Michi Seiler habe ich zum ersten Mal bei einer Aufführung an unserem Unitheater kennengelernt. Meine Freundin war auch mit dabei und hat sich Corona-positiv getestet, am selben Tag noch. Und ich hatte dann die Angst, dass wir beide sozusagen potenziell dich angesteckt haben, weil du nur wenige Tage später auch eine Corona-Infektion hattest. Das war.
Ihr wart es!
Ich habe dich angeschrieben, ich habe mich entschuldigt, du hast gemeint, es wäre vom Karaoke höchstwahrscheinlich.
Ja, es war auch höchstwahrscheinlich vom Karaoke.
Sehr gut. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist die etwas wonky Einführung hier gewesen, aber im Endeffekt, worum soll es in der heutigen Folge gehen? Michi Seiler ist, wie gesagt, ein junger Regisseur. Er hat selbst schon zwei Filme abgedreht. Zum einen über die Zeit, über uns, die Zeit und alles andere. Und noch gar nicht veröffentlicht, Bernhard und ich haben schon einen kleinen Einblick bekommen, unsere schönsten Nächte, der am 5.11. im Unitheater Premiere feiern wird. Darüber sprechen wir und wir sprechen über dich als Menschen und wieso deine Leidenschaft für Filme jetzt so auf diese Art und Weise ausgelebt werden kann. Bevor wir das tun, die klassische Frage. Was hast du denn zuletzt für einen Film gesehen?
Also den letzten Film, den ich mir angeschaut habe, war Dune.
Was ein toller Film.
Ja.
Denis Villeneuve.
Genau, Denis Villeneuve, Regisseur, den ich ganz, ganz großartig finde und Dune an sich finde ich auch einen ganz tollen Film. Ich habe das Hörbuch gehört, ich habe es nicht selber gelesen, aber das finde ich auch nicht relevant. Also das Hörbuch von der Romanvorlage und bin deswegen natürlich schon sehr gespannt auf Teil 2, weil quasi der erste Film ja bloß so knapp die erste Hälfte von dem Roman abdeckt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht.
Okay, Bernie, was hast du zuletzt gesehen?
Oh,
ich bin nicht, sorry, wenn ich dich jetzt so abfertige, aber Dune ist irgendwie so leicht overrated.
Nee, Dune ist super. Was? Ach, so ein Space-Epos. Einfach nur schön.
Stimmt, man hätte sagen können, ja, es geht um Wüstenplanet und Zukunft und Sci-Fi und.
Naja, ist ja bloß ein kurzer Einstieg.
Raumschiff.
Und es gibt Bagpipes in Space.
Ja!
Bagpipes
der Soundtrack
in Space.
Von Hans Zimmer.
So gut.
Das Heldenthema ist mit irgendwie 3000 Bagpipes gespielt.
Oh, du machst das Geräusch, das in meinem Film war: Hubschrauber. Ich habe Full Metal Jacket gesehen von Stanley Kubrick im 35-jährigen Jubiläum bei uns im lokalen Kino. Mein Lieblings-Kubrick bisher. Mir fehlt noch 2001, das muss man dazu sagen. Worum geht's? Vietnamkrieg. Der Film ist in zwei Hälften geteilt. Die erste Hälfte behandelt die Ausbildung von neuen Soldaten und den besten Drill Sergeant, den ich je erlebt habe, mit den besten Gesängen beim Laufen. My God, ich krieg den nicht aus dem Kopf. Und die zweite Hälfte spielt in Vietnam, während zwei der Militärjournalisten basically in einem kleinen Team folgen, wie sie durch das Kriegsgebiet durchziehen und irgendwie Scheiße durchstehen. Ist ein wilder Film. Ist definitiv ganz im Kubrick-Style mit einem Fahrradhelm anzuschauen. Und my God. Also ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Das ist wirklich einfach nur eine Erfahrung, die so schön, so tragisch, so hilariously witzig und abgefahren und trotzdem so real und greifbar bleibt. War viel. Andi, war dein letzter Film auch viel? Ich will nicht mehr drüber reden.
Mein letzter Film war auch viel. Ich habe mir den Gewinner der diesjährigen Goldenen Palme angeschaut, also der Filmfestspiele von Cannes, nämlich Triangle of Sadness. Ein Film von Robert Östlund.
Östlund.
Robert. Wenn man den jetzt so ausspricht, dann weiß ich auch nicht. Däne eigentlich, nicht irgendwie Österreicher. Aber
der ist Schwede, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Vertreter des Pan-Skandinavismus.
Oh no.
Ja.
Eine Reference auf den Pan-Germanismus bei unserer Folge zu deutsche Filme.
Ich merke schon, ich darf
österreichische und deutsche Filme sind das gleiche.
Ich darf schon wieder viel schneiden heute.
Schwede, wieso?
Weil der der hat schon mal die Goldene Palme für einen Film gekriegt, und zwar The Square, und der ist definitiv, der spielt definitiv in Schweden. Das heißt, wäre jetzt mein Guess gewesen, dass der Schwede ist.
Das kann sehr gut sein. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Robert Östlund hat den neuen Film gemacht, der die Goldene Palme gewonnen hat, nämlich Triangle of Sadness. In einem Film geht es um sexy and rich people, die einfach so ihre Sexiness und ihren Reichtum ausleben. Und bei einer Kreuzfahrt sehr viel schief geht und wir im Endeffekt so die Sozialkritik einfach vor den Latz geknallt bekommen. Und teilweise sehr in your face, aber auf eine gute Art und Weise. Also nicht wie...
also weniger Eo?
Wirklich weniger Eo. Wirklich weniger Eo, weil es hat auf eine bizarre Art und Weise Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Und es war natürlich, ja klar, reiche Leute sind ein bisschen scheiße, weil, ne, reiche Leute halt, aber auf eine gute und gewitzte Art und Weise. Und dementsprechend, ich hatte sehr viel Spaß. Mir ist gesagt worden, ich soll nicht zu viel spoilern, weil ihr den noch nicht gesehen habt. Aber
Vorsicht.
Ist ein guter Film. Sehr dark und hittet auch teilweise richtig gut.
Damn, sind das drei absolute Banger, die wir mal heute mitgebracht haben?
Ich glaube schon, ja. Also wenn ihr Dune in diese Kategorie
einbringt. Okay, Andi, leite ein, du machst dich hier nur unbeliebt.
Okay. Der Michi ist heute bei uns da, weil er eben Regisseur ist. Und wir als kleine Filmfans finden es immer sehr spannend, mit Menschen hinter der Kamera zu sprechen. Das heißt, um irgendwie in das Thema einzuleiten, wir haben jetzt über Filme gesprochen und wir haben ja schon so ein bisschen unsere Leidenschaft für Filme ja auch debattiert. Was bedeuten für dich denn Filme eigentlich? Was macht denn Film für dich aus, komplett unabhängig von deiner eigenen Arbeit? Das ist eine gemeine Frage.
Das ist eine sehr gemeine Frage.
Coming out swinging.
Also, die Frage hast du mir heute Nachmittag schon geschickt und ich habe das gelesen und so, uiuiui. Also ich glaube, wie ich es am besten zusammenfassen kann, ist halt, ich glaube, dass Kunst auf eine gewisse Art und Weise ist, die einzige Möglichkeit ist, die Menschheit wirklich sinnvoll zu erklären. Weil Naturwissenschaften können das nicht und Geisteswissenschaften eigentlich auch nicht. Also du kannst einen Körper biologisch erklären und kannst sagen, unter Bedingungen X, Y, Z wächst ein Tumor. Geisteswissenschaften beschäftigen sich mit der Gesellschaft als Ganzes, aber die menschliche Subjektivität, unsere Wahrnehmung irgendwie, unsere Wahrnehmung, unser Leben als Mensch, unser Geist, unseren Geist wirklich erklären zu können, das habe ich bisher auf die Art eben nur so in der Kunst gefunden. Filme sind halt da besonders gut da drin, weil die quasi so in ihrer Machart am nächsten an unsere Wahrnehmung drankommen. Weil wenn du dir jetzt ein abstraktes Gemälde anschaust und da sind nur irgendwelche Formen drauf, das kann auch ganz berührend und toll sein und was auch immer. Aber es hat nicht so viel mit menschlicher Wahrnehmung zu tun.
Oder wenn man ein Buch liest.
Oder du liest ein Buch und du liest vielleicht und die Vögel zwitschern, aber du hörst sie ja nicht zwitschern. Und im Kino hast du irgendwie so diese Mischung aus sowohl quasi visuelle Wiedergabe von dem Umfeld als auch auditiv, aber natürlich auch noch die Möglichkeit, Sachen subjektiv zu beeinflussen, indem ich zum Beispiel in den Close-Up schneide und dann subjektiv quasi imitiere, wie es sich anfühlt, sich auf was Bestimmtes zu konzentrieren. Also Kino hat halt irgendwie dieses eine Medium die ultimative Möglichkeit dazu, menschliche Subjektivität darzustellen. Und das finde ich also unerreicht in anderen Medien und deswegen auch eben sehr, sehr spannend.
Damn, das ist eine richtig, richtig gute Antwort. Wie lange hast du gebraucht, um mit der Antwort um die Ecke zu kommen?
Also ich denke schon sehr lange über solche Themen nach.
Okay, sehr
aber,
gut.
Genau.
Aber das ist eine wirklich gute Antwort.
Das freut mich.
Damn, spannend, okay. Dann, ich meine, ich verstehe auf jeden Fall die Faszination jetzt, das ist jetzt schon mal klar geworden. Und vor allem deshalb eine spannende Antwort, weil du ja eben aus einem naturwissenschaftlichen Background kommst und dass du trotzdem sagen würdest, Film ist die Art und Weise, wie man die Menschheit erklären kann oder das menschliche Wahrnehmungsvermögen. Jetzt würde es mich interessieren, was hat dich dann dazu bewegt, dass du das selbst machen willst?
Ich habe immer schon gerne Filme geschaut und ich habe immer gerne, also auch als ganz kleines Kind, immer gerne Geschichten geschrieben. Also
du
zum
hast
Beispiel,
also wirklich so Bücher geschrieben als kleines Kind, so Fantasy-Romane?
Ja, genau. Eine Lieblingsgeschichte von meinen Eltern ist mal, dass ich das Dschungelbuch angeschaut habe, irgendeinen uralten Disney-Film und dann quasi das Dschungelbuch als quasi Roman selbst verfasst habe, der dann 2,5 Seiten lang geworden ist und ich wahrscheinlich 3 Jahre dran gesessen bin und ich ihn dann in lila ausgedruckt habe, weil es obviously die beste Farbe ist, um das Dschungelbuch
auszudrucken. Das unterschreibe ich.
Also keine Ahnung, das war irgendwie schon immer in mir. Ich habe immer schon quasi so ein Fable für Geschichten gehabt, immer schon Fable für Filme gehabt und irgendwann hat sich das halt kombiniert.
Hast du irgendwelche Inspirationen, wenn du Geschichten erzählen willst? Gibt es irgendetwas, wo du ein Hauptthema hast, das dir am Herzen liegt?
Also Hauptthema, Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das quasi von irgendwas inspiriert ist. Das Hauptthema, das mich irgendwie, glaube ich, am meisten interessiert, ist Emanzipation. Mhm. Aber jetzt hat weiter gefasst als jetzt hat in dem Sinne, wo das, wie das Wort normalerweise verwendet wird. Es gibt ja in jeder Gesellschaft, in jeder sozialen Gruppe, oder eigentlich sind soziale Gruppen ja dadurch irgendwie definiert, dass man bestimmte Sachen für wahr hält und bestimmte Sachen für falsch hält. Wie das jetzt mit der Realität korrespondiert, ist erstmal völlig egal, aber Teil einer sozialen Gruppe zu sein heißt, ich halte folgende Dinge für wahr. Mhm. Und Emanzipation ist dann irgendwie so ein bisschen der Ausbruch aus dem Fürwahrhalten seiner Gruppe oder von der Gruppe, in der man sich befindet. Und ich glaube, das interessiert mich als Thema einfach quasi so ein bisschen, wie sich quasi so die Themen, von denen man umgeben ist, auf das eigene Leben auswirkt. Ob es eine Möglichkeit gibt, sich davon unabhängig zu machen, ob das überhaupt eine gute Idee ist in manchen Kontexten oder ob das vielleicht gar nicht möglich ist auf eine gewisse Art und Weise oder wie sich eben der Versuch der Emanzipation auf Menschen auswirkt im weitest gefasstesten Sinne.
Okay, jetzt muss ich ganz kurz schnell eine Frage einwerfen, weil es mich wirklich interessiert jetzt gerade. Hast du viele Filme von Yorgos Lanthimos gesehen? Dem griechischen Regisseur, vor allem sowas wie Dogtooth.
Ja, Dogtooth, ja.
Genau,
ja.
Weil
toller Film.
An das musste ich denken, weil ich habe heute lustigerweise erst drüber nachgedacht, wie ich meine Gedanken zu Dogtooth irgendwie ordnen will. Und jetzt sprichst du halt dieses Thema mit Emanzipation an und es können sich ja auch Kinder von ihren Eltern emanzipieren und gesellschaftlich sozusagen. Und kurz zur Erklärung, Dogtooth baut im Endeffekt einen Mikrokosmos auf, nämlich den Mikrokosmos einer kleinen Familie. Und die Eltern, Vater und Mutter, geben ihren drei Kindern im Endeffekt alles vor und isolieren sie vom Rest der Gesellschaft und leben in einer sehr, sehr bizarren Alternativrealität. Ja. Und da musste ich irgendwie sofort dran denken.
Ja, also auf eine gewisse Art und Weise so, aber natürlich auf eine gewisse Art und Weise nicht so. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so absurd werde wie Dogtooth. Weil ich glaube, es ist dann schon immer wichtig, quasi zu gucken, dass man weiß, wer sein Publikum ist. Mhm. Und bei den Filmen, die wir jetzt machen, ist einfach die wahre und realistische Antwort, Studenten. Mhm. Das heißt, die Themen, die mich im Moment interessieren, sind, denke ich, schon sehr studentennah gehalten in dem Kontext. Weil ja das auch letztendlich das Publikum sein wird, woran der Film landet. Also, wenn es jetzt ein Welterfolg wird, werde ich mich ja auch nicht beschweren. Aber realistisch gesehen sind die meisten, die den sehen werden, Studenten. Und das heißt, tendenziell. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen eine Lücke, meiner Meinung nach. Weil es gibt zwar viele College-Filme, die sich aber meiner Meinung nach nicht wirklich realistisch mit Studentenleben auseinandersetzen, weil es geht dann immer so in die Richtung, so, ja, man, es sind dann entweder so diese Überflieger, dann hast du einen Film über Einstein und dann so, ja, okay, herzlichen Glückwunsch, der war schlau, ja, cool. Oder du hast so diese Partyfilme, wo du dann so, wo quasi das ganze Uni.
Project X,
paradoxerweise wirklich ein bisschen, obwohl es ein Highschool-Film ist.
Ja, fair.
Aber,
ein fantastischer.
Ja, wirklich. Nee, aber quasi so, wo es dann quasi nur um Partys und Drogen und Sex und was auch immer geht, das ist auch nicht richtig. Also das sind irgendwie so zwei Extremen von einem Spektrum, auf denen sich so gut wie keiner quasi an den radikalen Ecken befindet sozusagen.
Ich fand es auch spannend, weil so, ne, wir haben das krasse Privileg hier bei uns, Ready Set Podcast, wir haben Previews erhalten zu deinem neuen Film und deinen ersten haben wir auch sehen dürfen. Und ich fand es super spannend, welche Perspektive du gewählt hast. Nämlich eine, die vielleicht ein bisschen depressing ist. Wirklich die Frage von vielen Studis, hey, mache ich hier das Richtige? Mhm. Weil ich glaube, zum einen Thema Emanzipation finde ich super spannend. Und es wirkt sich ja vor allem im ersten Film stark dadurch aus, dass deine Hauptfigur beginnt, sich selbst zu hinterfragen und die eigenen Entscheidungen, irgendwo eine eigene Mündigkeit im Allgemeinen zu finden, weil er effektiv unfähig ist, Entscheidungen zu treffen. Das vielleicht nicht so drastisch formuliert, aber es trifft ganz gut zu. Und das fand ich eigentlich für mich persönlich eine super interessante Perspektive, weil ich meine, nach dem Abi war es eine ganz komische Zeit, mich ins Studium einzufinden, weil ich eben nur Filme kannte, wo Studium als Partyzeit oder eben als jo, du paukst dir hier den Arsch ab, um irgendein Degree zu bekommen und machst halt sonst gar nichts. Insofern sehr realistisch gehalten und auch eine spannende Auslegungsart von wirklichen Studi-Themen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Pädagoge in mir. Ich werde irgendwann mal dann doch Lehrer, sollte ich jemals mit dem Studium fertig werden. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass, und das ist jetzt nicht nur auf Studenten bezogen, sondern Schüler auch, dass irgendwie junge Leute immer sehr, sehr krass davon beherrscht werden, dass alte Leute sich für zu schlau halten. Und es soll jetzt halt keinen so ein alte Leute-Hate.
Doch, wir hassen alte Leute hier.
Ja, nee. Es ist auch schon komplizierter als das, aber ich merke das doch schon, also quasi an so Themen, die ich von Leuten mitkriege, die jetzt halt schon im Ref sind, wie weltfremd Eltern inzwischen geworden sind, im Sinne von, das ist meinem Dad wirklich mal passiert, der ist Mathe-Physik-Lehrer, ist inzwischen pensioniert, hat ein paar Jahre vor seinem Ruhestand eben eine Schülerin, die eigentlich, also von der alle wussten, dass sie mega intelligent war. Die hat aber von sich selber gesagt, sie will kein Abi machen, sie will eine Ausbildung machen, sie weiß genau, was sie will sich diese 2 Jahre Oberstufe nicht antun, weil wozu, sie weiß, dass sie es nicht brauchen wird. Kam aber aus so einer Anwaltsfamilie, wo halt, weißt du, Leistungsdruck und ja, und Abi muss man doch machen, weil sonst ist man ja sowieso voll der Untermensch. Also
kein vollwertiger
Teil. Nein, also Abi. Ja, also quasi so aus der Art von Elternhaus und hat dann Leistung verweigert und hatte dann halt in 5 Fächern eine 5 im Zeugnis. Nicht, weil sie jetzt halt quasi nicht lauter Einser hätte haben können, weil das hätte die haben können. Die wollte halt nicht in die Oberstufe. Mhm. Und das war quasi so ihr Weg, das zu versuchen zu erzwingen, weil sie dann einfach sagt, na gut, ja, ich lasse mich jetzt halt selber durchfallen. Da war der Notenschluss schon vorbei und dann hat der Dad von der Familie einen Anwalt in die Sprechstunde von meinem Vater geschickt. Also da sind nicht die Eltern selber aufgetaucht, sondern der Familienanwalt. Der nach Notenschluss quasi dann meinen Dad noch irgendwie mehr oder weniger dazu bestechen wollte, ihr doch eine 4 in Physik zu geben und keine 5. Ein Anwalt.
Oh, wow.
Und solche Geschichten hört man immer häufiger. Das war damals halt so eine Kuriosität, die mein Dad halt am Esstisch erzählt hat. Aber solche Geschichten höre ich immer häufiger von Leuten, die jetzt halt schon im Ref sind und die ich kenne. Mhm. Und da muss ich mich dann halt schon fragen, was eigentlich mit dem Weltbild von der jetzigen Elterngeneration kaputt ist, dass sich jemand einbilden könnte, das wäre eine gesunde Art der Kindeserziehung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee, woraus der erste Film entstanden ist, weil, also für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, es geht um jemanden, der halt im 5. Semester sein Studium abbricht, weil es ihm nicht gefällt, aber halt erstmal lange mit dieser Entscheidung hadert und auf der anderen Seite danach halt auch wirklich nicht weiß, wie es weitergehen soll in seinem Leben. Und der Frust, der quasi in dieser Figur irgendwie entsteht, entsteht ja hauptsächlich durch diesen Druck, der einem immer gemacht wird, dass man sich sofort zu entscheiden hat. So, du hast jetzt 3 Semester studiert und hast den Studiengang noch gewechselt. Das heißt, du hast 3 Semester verschwendet. Mhm. So, 1,5 Jahre deines Lebens verschwendet, nur weil sie mal nicht auf irgendein konkretes Ziel rausgelaufen sind. Und das finde ich, also mal milde formuliert, ziemlich antipädagogisch und asozial. Und quasi mit diesem Leidensdruck irgendwie, weil den viele, 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 viele kennen und insbesondere in Mathe nimmt man das halt sehr stark wahr, weil da halt die quasi Abbrecherquoten exorbitant hoch sind. Das heißt, das war natürlich was auch mich in meinen ersten paar Studiensemestern sehr beschäftigt hat. Mhm. Und ich das in meinem ganzen Umfeld beobachtet habe, wie Leute durch dieselbe Erfahrung durchgegangen sind. Aber ich kannte zu dem Zeitpunkt einfach keinen Film, der so wirklich diese Erfahrung mal wirklich dargestellt hat. So im Sinne von, wir wissen, dass das blöd ist, aber es ist okay. Also nicht so quasi so dieses, entscheide ich jetzt halt endlich, sondern es ist okay, einfach mal so durchzuhängen und nichts, also keine Antwort parat zu haben. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch das Ende von dem Film. Mhm. Der Film beantwortet ja nie die Frage, ob er jetzt halt weiter studiert oder was er studiert oder so. Das ist schon ganz bewusst so vage gehalten, weil die Antwort muss ja auch jeder für sich selber finden, in seinem eigenen Tempo. Mhm.
Nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, gerade weil wir ja auch noch an derselben Universität alle studieren, dass man dadurch ja auch einfach so allein schon durch die Schauplätze sich so ein bisschen wiederfindet. Was witzig ist, weil beim ersten Film ist es ja noch so, dass es auch wirklich, die Schauplätze funktionieren so, wie sie auch wirklich hier an unserer Universität sind.
Es war so bizarr.
Beim zweiten Film allerdings, Unsere schönsten Nächte, der jetzt dann am 5. November hier im Studietheater seine Premiere feiern wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vorwegnahme ist, aber es gibt unterschiedliche Drehorte, die sozusagen nicht konsistent mit der Realität sind, die wir alle kennen.
Ja.
Und das ist natürlich nur für diejenigen, die auch in diesem Universum hier da sind, aber das war ultra verwirrend. Ich fand es eine sehr sinnvolle Choice, weil so kann man halt einfach beispielsweise die Bibliothek, also die Stadtbücherei.
Stadtbibliothek,
genau.
Oder?
Stadtbücherei. Genau, ja. Ist halt einfach eine schöne Drehlocation. Und lustigerweise, die Mitgründerin von diesem Podcast und Kollegin hat am selben Ort schon mal gedreht.
I know, das war eine Woche vor uns.
Oh lol.
Nee, oder? Die uns das in der Bib erzählt haben. So, ja, da war vorher schon mal ein Filmteam da.
Oh, ihr wart nicht die Ersten.
Wir waren nicht die Ersten.
Oh, da haben sie das bei euch dann so, ja, da, ne, da hinten so.
Nur gelästert.
Einfach so, oh, die Ersten waren so viel schneller, so viel effektiver, ey, das war, mein Gott, ey. Aber das macht ja gleichzeitig auch einen spannenden Punkt auf, im Endeffekt, wie du über Filme nachdenkst und wie du an Filme herangehst. Versuchst du irgendwie eigene Erfahrungen in Filmen zu verarbeiten?
Nee, würde ich nicht sagen.
Okay.
Also das ist, gut, wenn Filme so lebensnah gehalten sind, ist das natürlich erstmal eine völlig sinnvolle Annahme. Und es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise nicht falsch, aber also nicht im Sinne von, dass es mir so eins zu eins passiert.
Nee, das,
also
das gar das, nicht.
Also, das gar nicht. Also ich habe zum Beispiel selber nie ernsthaft drüber nachgedacht, Mathe abzubrechen, jetzt bezogen auf den ersten Film, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Also das gibt schon Momente, wo Mathe unendlich frustrierend ist. Wenn du so Klausuren schreibst, wo dann 80% Durchfallquote, denkt man sich schon so, okay.
Lots of fun.
Ja.
Jedes Mal an der Kasse beim Edeka.
Ja, jedes Mal bei der Kasse beim Edeka. Wenn man plötzlich Kopf rechnen muss.
Ach so.
Ja. Also in dem Sinne nicht, quasi im Sinne von, ich versuche da jetzt halt eigene Erfahrungen zu verarbeiten, damit ich besser mit denen klarkomme. Aber es sind natürlich alles Geschichten, die ich so in meinem Umfeld quasi thematisch beobachte. Jetzt hat nicht inspiriert von, die Figur ist jetzt die und die Freundin von mir oder so oder so. Und das bin ich. Aber schon quasi thematisch sind es ja die Sachen, die man ja eigentlich schon überall an der Uni beobachtet. Einfach quasi so ein bisschen Unsicherheit, was man mit dem Leben machen soll oder wie es mit einem weitergeht. Also das wird mal schon, also als großes Überthema. Das ist ja, glaube ich, Sachen, wo sich jeder auch selber drin sieht. Und deswegen habe ich da auch keine Angst drin, so quasi spezifisch beim Unitheater-Kontext zu bleiben, weil ich finde ja schon auch, dass quasi Kunst sehr gut dazu in der Lage ist, universalistisch zu sein, ohne quasi realistisch sein zu müssen. Also du kannst universelle Werte in der Kunst vertreten, ohne quasi eine oberflächliche Realität kopieren zu müssen. Deswegen finde ich auch, sollte jemand quasi, der noch nie im Unitheater als Schauspieler irgendwie gespielt hat, oder jemand, der noch nie Mathe studiert hat, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen können, weil die Themen viel größer sind als das. Es geht ja nicht darum, ich habe mein Mathe-Studium abgebrochen und weiß nicht, was ich machen soll, sondern ich weiß nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Und ob du da jetzt halt quasi für diese Variable Mathe-Studium oder irgendeine Ausbildung oder deinen Job setzt oder was auch immer, das also den Abstraktionsgrad kann man dem Publikum, denke ich, schon zutrauen.
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise bei mir war es so, ich habe mal, ich war in der Fachoberschule, habe mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht quasi. Und da habe ich mal ein Jahr wiederholt aus freien Stücken und bin von dem mathematischen Zweig weg, weil Mathematik mir keinen Spaß mehr gemacht hat, hin zum sozialen Zweig. Und da habe ich ein Schuljahr wiederholt. Und für mich war das überhaupt keine große Sache. Also jetzt in der Retrospektive, aber in dem Moment war das trotzdem so, okay, will ich das jetzt wirklich, weil ich könnte auch locker einfach jetzt dann die 2 Jahre machen und ich würde ein Jahr verschwenden, in Anführungszeichen.
Ja.
Und vor allem auch von Freunden / Freundinnen von meinen Eltern sind tatsächlich dann auch so Sprüche gekommen wie, ja krass, mein Sohn hätte ja da durchgezogen, aber gut, dass du das so machst. Also finde ich gut, aber mein Sohn hätte es ja durchgezogen.
Und das finde ich auch immer erschreckend, weil das ist das, was ich meine mit so ein bisschen Emanzipation. Weil man wird einfach mit so viel Blödsinn vollgelabert, der aber einfach bloß, also unverarbeitet wiedergegeben wird. So im Sinne von so, also mir hat noch nie jemand vernünftig erklären können, wofür man eigentlich Zeit spart. Also wenn dir jetzt halt gesagt wird, du hast ein Jahr verschwendet, weil du quasi ein Jahr was studiert hast und deinen Studiengang gewechselt hast. Okay, ich habe Zeit verschwendet, das heißt ja irgendwie, ich muss für irgendwas Zeit sparen. Das heißt, Zeit sparen ist ein positiver Wert, aber wofür denn eigentlich?
Und
worauf wartest du? Auf Arbeit, okay, dann arbeitest du. Ja, gut, dann hast du irgendwie ein halbes Jahr eher angefangen zu arbeiten. Und das ist auch ein ziemlich oberflächliches und auch ein bisschen trauriges Bild von dem, was Bildung eigentlich sein soll. Weil Bildung ist ja nicht nur das, was in dem Buch steht. Also Bildung ist ja auch quasi deinen Charakter als Mensch entwickeln. Das ist durchaus auch, das sehe ich als zukünftiger Lehrer schon auch als Teil meines Lehrauftrags. Du bildest den Charakter der Kinder mit. Das heißt nicht, dass du die erziehst, aber du bist ja schon zum Teil mitverantwortlich und das ist auch ein Teil der Bildung. Und dann denke ich mir, na gut, dann hat man ja was studiert, indem man jetzt halt vielleicht gut akademisch für seine Zukunft nicht viel mitgenommen hat. Okay, ja. Aber man hat in der Zeit ja vielleicht ganz andere Dinge gelernt, weil jetzt hat sowas wie Gruppenprojekte organisieren, um jetzt halt mal so bloß ganz mini auf meinen Filmkontext zurückzukommen. Das ist was man als Lehrer ständig machen wird, wenn du Klassentreffen, Klassenfahrt, was auch immer organisieren sollst. Das wird dir im Studium nicht beigebracht, wie du quasi was organisierst, wo dir dann 30 Leute plötzlich hinterherrennen sollen. Das heißt, wenn du sowas lernen möchtest, müsstest du es eigentlich dir vorher durch andere Projekte selber beibringen. Na gut, ich drehe jetzt halt Filme, ich weiß inzwischen, wie das ist, 30 Leute koordinieren zu müssen. Wenn du das nicht gemacht hast, dann wirst du im Ref ins kalte Wasser geschmissen und dann stehen 30 Achtklässler vor dir und dann wird gesagt, so, ja, mach mal. So, ja. Bespaß die mal.
Du hast gerade ganz tiefe Angst in mir ausgelöst. Achtklässler sind so grob.
Oh, nee, aber es ist ein sehr spannender Punkt einfach. Und wie du auch, also wie man auch eben mit der filmischen Arbeit ja auch was für sein Leben mitnimmt. Und ich merke das, ich habe das sehr, sehr stark bei Laura gemerkt. Und ich denke mir so, Laura könnte easy, komplett unabhängig von Film in so eine Managerrolle einfach reingeschmissen werden, weil sie so gut darin ist, Dinge zu erledigen und Sachen geschissen zu bekommen einfach, wo ich mir denke so, ey, das war echt faszinierend, weil wir waren auch am Drehset mit dabei und haben da halt ein bisschen was mitbekommen und das war halt einfach wirklich interessant, so da mal Einblicke zu bekommen.
Ja.
Und von dem möchte ich jetzt auch zum nächsten Themenblock so ein bisschen rüberwechseln, einfach wirklich zu deiner Arbeit als Regisseur. Und da muss ich jetzt eine einleitende und ganz wichtige Frage stellen. Was machst du alles beim Film? Also was sind alles deine Aufgaben? Du bist nämlich nicht nur Regisseur, ich weiß auch, dass du das Drehbuch schreibst oder geschrieben hast.
Ja.
Und ich weiß auch, dass du mal bei einem Film den dir das Licht gemacht hast.
Ja,
und
genau.
Das sind also alles Sachen, ne? Gibt noch mehr.
Ich meine das, also bei den beiden Filmen, die ihr jetzt gesehen habt, habe ich das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.
Mhm.
Kiwi Film, also meine Gruppe, hat aber zwischen diesen beiden Projekten noch einen anderen Spielfilm gedreht, bei dem ich bloß so am Rande dabei war.
Mhm.
Es ist auch nicht ganz richtig zu sagen, dass ich da Beleuchter war. Ich war eher so quasi Beleuchtungsassistenz. Da war ich eine Woche dabei und habe mir quasi von dem Beleuchter mal so quasi zeigen lassen, wie man das so macht. Aber das ist der Film heißt Zugvögel und die haben Zugvögel gedreht direkt nachdem ich aus dem Auslandsjahr heimgekommen bin. Also da war irgendwie, ich war ein Jahr weg in den USA. Dann bin ich Ende Mai wiedergekommen und die hätten Juli gedreht. Und ganz, ganz ursprünglich, wie das Projekt in seinen Babyschuhen war, war da schon irgendwie so, hey Michi, hast du Interesse, wieder Regie zu führen? Aber da habe ich relativ früh gesagt, nee, also
geht halt
ich möchte nicht von meinem Auslandsjahr aus dann ein Projekt organisieren, das dann so kurz nach dem startet, nachdem ich wieder da bin. Das wäre erstens keine gescheite Vorbereitungszeit gewesen. Zweitens gab es auch andere Leute, die sich also qualifizierter gewesen wären, sich da mal auszutoben. Und es war auch quasi, in dem Sinne war Zugvögel auch, sag jetzt mal, das technisch bisher quasi anspruchsvollste Projekt von Kiwi Film, weil der Johannes, der jetzt bei uns den Schnitt macht, der hat da Regie geführt und der hat da ein sehr, sehr professionelles Team zusammengetrommelt, auch wirklich, also jetzt hat nicht nur wie bei uns jetzt hat relativ viele Studenten, die das jetzt halt mal ausprobieren, sondern wirklich relativ viele Profis, auch Schauspieler von Schauspielhochschulen. Das war in dem Sinne halt deutlich, also technisch versierter als das, was wir seit gemacht haben. Aber wie gesagt, ich finde auch quasi, gut, technische Versiertheit muss nicht unbedingt der Anspruch von einem Film sein. Ich habe kein Problem damit, auch mit einem weniger professionellen Team zu arbeiten. Aber natürlich ist es cool, wenn man so ein Team kriegt. Aber wir haben natürlich während Corona gedreht jetzt unsere schönsten Nächte. Das heißt, in der Zeit, wo sowieso alle entweder halbtot im Bett rumgelegen sind, weil man keinen Bock mehr auf irgendwas hatte oder halt einfach nicht mitgekriegt haben, dass irgendwas passiert, war das schon relativ schwer, da halt Leute zusammen zu trommeln.
Du hast mich schon vorgewarnt, dass du manchmal etwas abschweißt von Fragen.
Das ja, scheiße, was war die Frage?
Die Frage ursprünglich. Alles gut, alles gut.
Ach ja, genau. Aber deshalb machen wir den Zugvögel Podcast. Gekommen. Ja. Also, ich weiß die Frage wieder, ja, aber
zum Reminder sozusagen, was sind deine Aufgaben beim Film?
Ja, genau. Ich wollte quasi bloß sagen, ich war bei Zugvögel, war ich nicht der Oberbeleuchter. Da habe ich quasi bloß ausgeholfen. Aber genau, also Drehbuch und Regie an sich. Also hier geht die Antwort jetzt los. Drehbuch ist eine Arbeit, die lange vorm Dreh passiert. Das ist auch eine Arbeit, die ich eigentlich alleine mache. Ich hole mir da eigentlich keine Berater von außen mit rein, weil das so funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht. Ich brauche immer relativ lang, um mir erstmal quasi so ein Konzept zurechtzulegen. Und ich schreibe auch wirklich, also ich, ich formuliere das Drehbuch meistens erst nach 2 Jahren oder so aus. Und da habe ich halt 2 Jahre lang mir konzeptuelle Gedanken drüber gemacht, über quasi erstmal Thema, die ganzen Figuren, wie die diese Themen repräsentieren sollen und so weiter. Und dann ganz zum Schluss wird erst quasi das tatsächliche Drehbuch im Sinne der Dialoge quasi ausformuliert und der Szenennummerierung und so weiter. Das mache ich alleine, einfach weil das meinem Arbeitsprozess am meisten entspricht. Ich bin relativ schlecht darin, über Sachen zu reden, die noch nicht ganz fertig sind. Mhm. Ich muss das immer erst so quasi für mich selber auf einen Punkt bringen können, bevor ich den Punkt erklären kann. Und ich glaube, das würde mir nicht leicht fallen, das
gemeinsam mit jemand anderem diese Geburt sozusagen durchzuführen.
Ja. Ist in gewisser Weise auch passend für die Rolle des Regisseurs, weil du ja mehr oder weniger versuchst zu vermitteln, was die Idee ist. Du versuchst zu delegieren, was die Aufgaben sind und was eben deine Idee ist. Klar könnte es jetzt sein, wenn man zusammen ein Drehbuch schreibt, dass dabei ja mehr oder weniger ein Konglomerat an Ideen entsteht. Aber wenn man das allein macht, kommt dann natürlich die Aufgabe auf einen zu. Wie vermittelt man das dann letztendlich an die Personen?
Ja.
Also ich finde es super wild, dass du 2 Jahre davor schon Ideen zu deinen Sachen hast und das dann umsetzt.
Also
take your time. Mich interessiert nur super.
War da Judgment mit dabei?
Also ich habe auch so Ideen, die schon seit 2-3 Jahren existieren, aber die sind ganz weit weg davon, geschrieben zu werden. Mich interessiert vor allem, was sind so die größten Challenges für dich, deine Ideen, ich will nicht sagen, dass sie nicht verwässert werden mit deinem Team, weil ich glaube, das ist vielleicht für viele Personen, wo man sich den Gedanken macht, okay, ein Buch zu schreiben ist letztendlich eine Reflexion von dem, wer du bist, plus vielleicht dein Lektor, aber ansonsten hast du eine starke Möglichkeit, deine eigene Subjektivität loszuwerden.
Ja.
Und beim Film muss sich davon verabschieden, dass man sagt, okay, das wird genau so, wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Das ist zum einen super schwer. Und wie ist das für dich? Wo findest du es besonders leicht, Kompromisse zu machen oder nicht?
Das ist ja letztendlich das, was du als Regisseur irgendwie versuchst auszunavigieren. Du bist irgendwie die Stimmgabel fürs Team, die versucht, alle auf denselben Ton einzustimmen. Sodass alle, die quasi die eine ähnliche Vorstellung von dem Projekt haben. Und ich bin da aber auch sehr liberal und ich arbeite auch deswegen so gerne mit quasi meinen Leuten vom Unitheater zusammen, weil ich glaube schon, dass sie bei mir sehr viele Freiheiten kriegen, die sie jetzt halt so an nicht vielen anderen Stellen in der professionellen Industrie noch kriegen würden. Weil ich schon sage, also jetzt halt, wenn es jetzt mal ums Drehbuch geht, also ich lasse mir in die Szenenstruktur nicht reinreden. Das Drehbuch ist erstmal das, was es ist. Aber alle Schauspieler haben immer die Erlaubnis, an ihren Dialogen so ein bisschen rumzuarbeiten, wenn sie sagen, ja, das hört sich für mich einfach quasi, so würde ich das nicht sagen, dann dürfen sie die Line umschreiben, solange der Sinn erhalten bleibt. Weil der Sinn ist ja das für die Szene Relevante. Aber wie sie es genau aussprechen, da glaube ich, bin ich gar nicht der Richtige dafür, das denen vorzuschreiben. Einfach bloß, weil die ja selber wissen, wie sie sich am wohlsten fühlen vor der Kamera. Und ich meine, letztendlich sind es ja auch realistische Filme. Unsere Kostüme sind Klamotten aus den Schränken, die wir halt vorher passend für die Figuren zusammengesucht haben. Wir kaufen da relativ selten tatsächlich dafür ein. Die müssen selber wissen, wie sie sich quasi in den Dialogen am wohlsten fühlen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die mit quasi so einer Art von Vorschlag zu mir herkommen und sagen so, darf ich das und das umschreiben? Oder unsere Hauptdarstellerin hat sich für eine Szene ein sehr bestimmtes Kleid gewünscht, was sie gerne anziehen wollen würde. Und solange das halbwegs mit dem Grundton vereinbar ist, glaube ich, bin ich da sehr liberal in dem, was ich die Leute machen lasse.
Ganz kurze Frage, ohne Spoiler, nur schnell auf diese spezifische Sache. Ist es die Endszene?
Ja.
I knew it.
Ja.
Okay, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, super, aber ja, das war das Kleid, das sie sich gewünscht hat, genau. Und deswegen verwende ich aber auch vorher immer so viel Zeit drauf, lange und präzise drüber nachzudenken, was das Projekt jetzt halt eigentlich werden soll, damit ich diese Vorstellung weitergeben kann und die Leute dann im Rahmen dieser Vorstellung wieder ihre Freiheiten kriegen. Und das muss man irgendwie schaffen, weil wenn alle eine unterschiedliche Vorstellung haben, dann hat man halt 20 unterschiedliche Köche, die an derselben Suppe rumsalzen und dann wird es irgendwas total Chaotisches. Aber ich glaube, solange alle wissen, worauf es rauslaufen soll, kann man den Leuten auch sehr viele Freiheiten geben, weil die wissen, was der Rahmen ist, in dem sie sich bewegen können. Und das ist auch was quasi für die Kreativität sehr beförderlich ist, meiner Meinung nach, wenn man sich ganz klare Schranken setzt und sich dann innerhalb dieser Schranken bewegt. Also nicht im Sinne von Einschränkungen, ich erlaube mir nicht, das und das zu machen, sondern ich sag mir am Anfang, das ist das Thema auf einen Satz reduziert Und das bestimmt ab jetzt hat jede Entscheidung, die ich treffe.
Mir kommt da einfach nur immer wieder dieses Tarantino-Zitat in den Kopf. Filme werden dadurch interessant, nicht, dass du alles machen kannst, sondern dass du dir Regeln setzt und innerhalb dieser Regeln versuchst zu erforschen, was möglich ist. Und das ist so etwa das, was ich hier auch raushöre.
Ja.
Du versuchst mehr oder weniger den Rahmen vorzugeben und schaust dann, dass dein Team in der Lage ist, jeweils die eigenen Stärken so rauszukitzeln, dass es eben besonders interessant wird.
Genau.
Und da vielleicht meine nächste Frage gleich. Team. Haben wir schon gesagt, wir hatten schon andere Interviews, wo es so, wie man Leute findet, klar, Insta anschreiben. Du hast gemeint, du bist beim Unitheater relativ engagiert dabei. Klar, so findet man seine Leute. Aber wie schaffst du es, herauszufinden, was jetzt die spezifischen Stärken von Leuten sind? Und hast du da irgendwie ein Michi Seiler Geheimrezept, mit dem du dir denkst, okay, dieser, so mein Kameramann, der ist richtig gut in diesen Shots und dann versuche ich, dass ich dem die zuspiele.
Kamera, unglückliches Beispiel, weil ich beim letzten Film selber Kamera gemacht habe. Aber ja, ich war natürlich immer sehr, sehr großartig.
Mhm.
Also ich meine, Michi Seiler Geheimrezept. Also ich mache ja sehr, sehr viel mit meinem Freundeskreis zusammen. Das sind also die allermeisten Leute, die in den Projekten dabei sind, sind Leute, die ich schon vorher kenne und die ich deswegen schon auch persönlich quasi in der Hinsicht einschätzen kann. Bei den Schauspielern gibt es natürlich ein Casting und da bin ich auch sehr, sehr unvoreingenommen. Es gab bloß eine einzige Rolle in dem Unsere schönsten Nächte, in dem aktuellen Film, von der mir vorher eigentlich schon klar war, wer es wird. Okay, sagen wir zwei Rollen. Und zwar Nils und Lea. Die waren für mich eigentlich beide mental schon besetzt, aber auch, weil ich es für relativ unwahrscheinlich gehalten habe, dass da Leute auftauchen würden, die besser wären als die zwei, die ich schon im Kopf hatte. Paradoxerweise wär's da, hätten wir beim Casting auch ganz gute quasi Alternativen gehabt, wenn die nicht zum Casting gekommen wären, aber die beiden wurden nicht gestochen, quasi. Also ich war trotzdem schon noch so offen, dass alle, die dafür vorsprechen wollten, vorgesprochen haben. Und wenn es besser gewesen wäre, hätte ich die auch gecastet. Also ich bin da, glaube ich, unemotional, was jetzt halt quasi so Freundschaftsverbindungen angeht. Aber
Mathematiker.
Eiskalt. Nee, aber bei den beiden war ich mir schon relativ sicher, dass es die beiden im Voraus werden. Bei allen anderen Rollen wusste ich das nicht.
Eine Sache, die mich interessiert, eben genau auf SchauspielerInnen bezogen jetzt. Ich habe das Gefühl, wenn es um diese sehr, also diese Micro-Budget- oder Zero-Budget-Produktionen geht, ist es halt nicht möglich, nur professionelle und halt zu Ende ausgebildete SchauspielerInnen halt zu besitzen.
Ja.
Dementsprechend hat man oftmals...
Zu besitzen.
Okay. Dass man die für seinen Film gewinnen kann.
Ja, ja.
So in der Richtung gefragt. Und ich war stellenweise aber wirklich beeindruckt an manchen Momenten, wo ich mir dachte, okay, das ist wirklich eine sehr gute schauspielerische Leistung. Ich finde, der entscheidende Punkt ist, wenn Menschen keine professionelle Ausbildung haben, ist, dass es Momente gibt, die ihnen sehr liegen und Momente gibt, die ihnen halt nicht liegen.
Ja.
Und dass dadurch die Glaubwürdigkeit im Schauspiel halt sehr unterschiedlich ist manchmal. Manchmal ist es so, ja, wow, krass, diese Person ist, die lebt das einfach. Und manchmal merkst du, okay, das ist gerade geschauspielert und es reißt mich aus der Immersion raus.
Ja, aber das ist ja bei unserem Unitheater auch nicht unbedingt anders.
Mhm.
Also das ist halt einfach das. Und ich finde es in der Hinsicht gar nicht schlimm, weil das ja für alle in dem Projekt und für mich ja auch einfach eine Möglichkeit sein soll, sich auszuprobieren.
Darf ich noch kurz meine Frage zu Ende stellen?
Ach, Entschuldigung, ja, tut mir leid.
Weil ich wollte nicht sozusagen deine Meinung dazu hören, weil
ja,
das vorhanden ist, ist ja logisch einfach.
Ja.
Gerade wenn es um diese Art von Filmproduktion geht, wo man halt einfach ein extrem limitiertes Budget hat.
Ja.
Was mich interessiert ist eben, wie ist deine Arbeit als Regisseur mit den SchauspielerInnen? Also wie oft lässt du beispielsweise Leute einfach nochmal einen Take drehen? Wie oft sagst du, hey, ja, ich will aber mehr diese Emotion haben. Kannst du es auf so eine Art und Weise nochmal rausholen?
Also da bin ich relativ gnadenlos, glaube ich. Also wenn es nicht klappt, dann wird es wiederholt, Punkt.
Mhm.
Also weil das Problem ist halt auch, als Regisseur lebt man ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise am Tag der Premiere für 2 Jahre.
Mhm.
Als Drehbuchautor ist es noch schlimmer. Ich habe jetzt mehr oder weniger seit 2018 grob am 5.11.2022 gelebt. Weil ja quasi alle Entscheidungen, die man trifft, am Ende für die Premiere sind. Also jetzt nicht für die Premiere ist jetzt repräsentativ für der Zeitpunkt, wo man den Film der Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem Zeitpunkt, wo du quasi an Leute gehst, musst du auch so ein ganz kleines bisschen damit rechnen, dass, also weißt du, klar, jeder weiß, Studentenprojekt, No Budget, was auch immer, aber die Leute schauen sich das ja trotzdem als Film an. So, das heißt, der wird auch als Film bewertet. Mhm. Das heißt, Momente, die dich da rausreißen, reißen dich raus, unabhängig quasi von der Tatsache, dass jeder versteht, warum sie drin sind. Weil die halt einfach nicht zu vermeiden sind. Wenn du keine 30 Millionen Euro hast, um La La Land zu drehen, dann wird dein Film wahrscheinlich nicht so immersiv wie La La Land.
Mhm. La La Land hat nur 30 Millionen gekostet?
Ungefähr, ja.
Damn. Ich teurer eingeschätzt.
Ja gut, whatever.
Aber ein Gosling allein kostet doch 30 Millionen.
Die quasi die Momente, die den Zuschauer aus dem Film rausreißen, sind ja drin, unabhängig davon, ob es einen guten Grund dafür gibt oder nicht.
Ja,
und deswegen, und das ist ja auch für die Schauspieler, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, nicht schön, weil das merken die ja selber quasi dann auch quasi, wenn sie mal in Momenten quasi einfach nicht so gut funktionieren. Mhm. Das ist dir vielleicht am Set selber nicht klar, weil du dann denselben Take 5-mal gemacht hast und dann genervt bist, weil jetzt der Michi noch den 6. Take will. Aber spätestens, wenn du in der Premiere sitzt und dann einen Take von dir drinnen hast, wo du selber merkst, dass das einfach überhaupt nicht klappt, dann fühlst du dich schlecht deswegen. Das möchte ich meinen Schauspielern einfach nicht antun, weil dazu geben die sich viel zu viel Mühe. Mhm. Und da sage ich lieber, jetzt, das ist vielleicht auch wieder so der Pädagoge in mir, ich quäle sie lieber vorher ein bisschen mehr, als sie quasi vielleicht in dem Moment wollten. Plus-1-Methode, man überfordert die Schüler immer ein kleines bisschen mehr als quasi auf dem Level, auf dem sie gerade sind, aber um sie dann weiterzubringen. Und das wäre genau das. Lieber quäle ich meine Schauspieler 20 Minuten länger am Set, als sie dann quasi bei der Premiere mit einem schlechten Gefühl rausgehen zu lassen.
Und vor vollendete Tatsachen zu stellen, weil dann kann man es halt
dann kann man's
schlecht
nicht mehr
nochmal irgendwie rückgängig
genau.
machen.
Aber gut, solche katastrophalen Ausrutscher hat es jetzt halt auch, glaube ich, nicht wirklich gegeben, würde ich sagen. Mhm. Aber solche also da bin ich schon so. Solange sich das quasi innerhalb einer von ein paar Takes reparieren lässt, bestehe ich da schon drauf. Mhm. Okay. Zum Wohle der Schauspieler.
Spezifisch. Wow. Spezifisch zur Postproduktion jetzt. Du hast gemeint, du hast jemand bei dir bei Kiwi Film, der sich spezifisch um Schnitt kümmert.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass du bei den Sachen, wo du Regie führst, trotzdem mit ein Auge drauf wirfst und sehr involviert sein wirst.
Ja.
Gott, sich verkünsteln ist leicht. Darauf zu achten, dass man es nicht übertreibt, finde ich persönlich richtig schwer. Vor allem beim Umgang mit Filmen, wo man sich denkt, okay, ja. Ich habe jetzt 6 verschiedene Takes und das Pacing bei dem einen ist so eine halbe Sekunde schneller als beim anderen.
Ja.
Will ich jetzt mehr die Ruhe? Also deine Filme lassen sich viel Zeit, um einen Vibe aufzubauen, da abzuschätzen, so was ist der Effekt, den ich erzielen will.
Ja.
Wie oft passiert es dir, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht zu nah dran stehst, dass vielleicht die Distanz ganz gut wäre, eben dann ein Team zu haben oder sonst auf andere Meinungen noch mit eingehen zu können?
Also da sind der Johannes und ich eigentlich inzwischen ein ziemlich gutes Team, weil jetzt zum Beispiel wir mit den Dreharbeiten fertig waren, habe ich dem Johannes das Material gebracht und gesagt, oder wir haben ausgemacht, er schneidet den Rohschnitt und bis dahin höre ich nichts mehr von ihm. Und dann ist er an Silvester quasi für eine Party vorbeigekommen und hatte so, ja, den Film auf einer Festplatte dabei. So, ah, Michi, Rohschnitt ist fertig. Und in der Zwischenzeit hatte ich mit dem Film nichts zu tun, aber auch bewusst nicht genau deswegen. Aha. Weil ich habe es zum Beispiel auch nach den Dreharbeiten bestimmt 5-6 Wochen nicht geschafft, mir den Film normal anzuschauen, weil ich da einfach nicht in dem Modus dafür war. Ich hätte sogar Dune fast im Kino verpasst, weil der nämlich parallel zu unseren Dreharbeiten im Kino gelaufen ist. Und ich habe die letztmöglichste Vorstellung von Dune in Regensburg gesehen. Einfach bloß, weil ich mir in der Zeit keine Filme angucken konnte, weil ich war da einfach nicht zugänglich dafür. Und das wäre beim Schnitt auch nicht anders gewesen. Mhm. Aber quasi dann mit einem gewissen Abstand, weil bei uns war das jetzt, halt, Drehende war Ende September irgendwann mal. Und dann war Dezember der Rohschnitt fertig. Und zwischen Dezember und April ist im Schnitt fast nichts passiert. Weil dann quasi die Abmachung von mir und Johannes war, ja, an den ersten Feinschliff setzen wir uns zusammen. Mhm. So, das heißt, ich habe aber mehr oder weniger September bis April gar nichts mit dem Schnitt zu tun gehabt. Ich habe den dann schon in der Zeit angeschaut, aber von dem Material habe ich mich komplett distanziert. Also ich musste mich dann selber auch schon nochmal quasi, was hatten wir da nochmal für Shots und so. Ich wusste das natürlich grob schon noch, aber ich musste mich da auch in sehr vieles wieder einarbeiten. Und das hilft schon. Also absolut, einfach da ein halbes, dreiviertel Jahr, dass man da einfach Zeit dazwischen stellt, weil ansonsten verlierst du dich einfach so ein bisschen zu sehr in Details, die gerade nicht wichtig sind. Aber da haben der Johannes und ich einfach inzwischen sehr, sehr guten Arbeitsrhythmus.
Shoutout an der Stelle, Johannes, guter Mann.
Ja, nee, wirklich, weil vor allem der Johannes auch auf viele Sachen einen sehr, sehr anderen Blick hat als ich, was auch super ist. Also Johannes ist sehr, sehr gut darin, mir Alternativen zu zeigen, die man manchmal selber nicht sieht. Zum Beispiel Unsere schönsten Nächte. Das Ende, so wie ihr das kennt, ist nicht das Ende, was im Drehbuch steht.
Oh, okay.
Ja, im Drehbuch geht es dann auch noch zwei Seiten weiter tatsächlich.
Spannend.
Oh, das klingt nach American Psycho.
Naja.
Nee, nicht American Psycho.
American Beauty meinst du?
American Beauty, dankeschön.
Ja, genau. Und da hat der Johannes quasi beim Rohschnitt hat mir einfach quasi so, ja, Michi, das Ende ist jetzt halt anders. Und ich habe mich sofort in das Ende verliebt. Und also, okay, das lassen wir so. Wir brauchen die letzte Szene nicht mehr. Punkt. Mhm. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Ende rauszuschneiden. Mhm. Und da hat der Johannes einen ganz, ganz großartigen Blick dafür. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit ihm auch echt herrlich.
Also, ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man Leute hat, die einem da auch wirklich ergänzen können.
Ja.
Andere Sache, du hast jetzt gerade gemeint, du konntest nicht ins Kino gehen während den Dreharbeiten. Wie siehst du Filme, seitdem du selbst Filme machst?
Ich kann es abschalten.
Okay.
Also das kommt immer so auf den Zeitpunkt an, wie der Johannes und ich das letzte Mal eine Woche lang geschnitten haben, haben wir uns danach Top Gun Maverick angeschaut und waren die ganze Zeit bloß quasi so, oh, warum ist der Schnitt ist scheiße, warum haben sie das so gemacht, what the fuck.
Ja.
Und den konnten wir uns nicht normal anschauen, aber wir haben auch Wein getrunken währenddessen, also naja. Aber sobald ich da zu solchen quasi Momenten der intensiven Arbeit ein bisschen Abstand gefunden habe, geht es wieder normal. Mhm. Also normal. Meine Mom würde trotzdem sagen, dass ich mir Filme weird anschaue, weil ich halt diesen Film-Nerd-Blick drauf habe. Mhm. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt halt nicht so, der Schnitt ist aber blöd. Also ich kann mich dann schon wieder in Filmen verlieren.
Mhm. Ich finde, das Spannende an der Sache ist, dass es immer ganz entscheidend mit der Qualität des Films zusammenhängt. Weil wenn der Film wirklich fantastisch ist, dann verliert man sich wirklich darin.
Ja.
Und wenn er halt okay ist, dann fällt einem öfter halt auf, so okay, spannend, dass jetzt dieser Kamerawinkel beispielsweise für diese Szene gewählt wurde.
Ja.
Wenn der Film so unendlich gut ist, dann
merkst du das nicht.
Dann bist du zu sehr drin einfach.
Ja. Ja, total, genau.
Okay, wunderbar. Dann damit leiten wir auch über in unseren letzten Block, indem wir jetzt einfach noch ein bisschen Fragen zu deinen Filmen stellen. Also, ne, neuer Film, wir wollen ja ein bisschen spicy, spicy Werbung für die Premiere.
Spicy, spicy Werbung.
Ja, und vielleicht auch, ne, dass wir die Sales von deinem ersten Masterpiece noch ein bisschen in die Höhe treiben. Hier mit unserem massiven Publikum bei Ready Set Podcast. Was ich super spannend finde, also was man vor allem im Verlauf vom ersten zum zweiten Film sehen konnte, das Thema, also deine Lösung, quote unquote, hat gern was mit Theater zu tun. Also vielleicht weniger die Lösung, es ist aber definitiv ein Element und wie, ne, wir haben vorher drüber gequatscht, du meintest, dass Kunst eben das ist, in dem du mehr oder weniger erfahren kannst, was es heißt, Mensch zu sein oder was es heißt, ja, zu verstehen, was das Leben ist. Immer noch super schöne Antwort. Diesen Verlauf dahin, ist das was, das... Ich meine, du meintest, du hast Beziehungen zum Unitheater. Insofern war das eine natürliche Entscheidung oder einfach eine naheliegende, dass du das Theater für dich nutzen wirst. Gab es da andere Optionen?
Nicht wirklich, nee. Ich freue mich immer drüber, wenn sich Marvel dafür entschließt, mir $200 Millionen für einen Studentenfilm zu geben. aber ich muss mich ja auch realistisch fragen, was für mich umsetzbar ist. Und da ist halt eben was sehr Uninahes in dem Kreis, in dem ich kenne. Naja, das funktioniert halt am besten. Ich meine, Filme sind ein Hobby, das soll auch ein Hobby bleiben. Und da muss man sich jetzt nicht das Genick dafür brechen, Sachen komplizierter zu machen als notwendig. Deswegen versuche ich eher quasi zu gucken, wie kann ich universelle Themen in mein Umfeld einarbeiten, als zu sagen, ich entwurzle jetzt halt mein Umfeld, um was zu erzählen, was anders genauso funktionieren würde. Und meine Antwort, weil du jetzt gemeint hast, quasi meine Antwort wäre Theater, jein. Ich meine jetzt halt nicht, dass die Welt gut wird, wenn quasi alle Leute anfangen, Hobby-Schauspieler zu werden. Würde auch nicht funktionieren.
Also es wäre besser, aber immer noch nicht gut.
Aber es quasi, ja, es wäre besser, aber es wäre immer noch nicht gut. Dann wären zu viele schlechte Schauspieler bei uns. Was da quasi das Theater speziell ist für mich eigentlich eher quasi so ein Platzhalter für, dass man überhaupt irgendwas macht. Ja, okay, das wird jetzt bescheuert klingen, aber nichts machen ist für mich keine Option. Und ich habe immer das Gefühl, man muss halt sich, jetzt kommt man wieder zum Menschsein zurück. Das Theater ist da in der Hinsicht eher quasi ein Platzhalter für mich. Für mich halt leicht umzusetzen ist filmisch, aber eigentlich von jedem beliebig interpretiert werden kann, weil das, was ich am Menschsein so wichtig finde, um auf den Anfang quasi mal zurückzukommen, ist halt, man kann irgendwie aus seinen Problemen nur dann rauskommen, wenn man mit neuen Perspektiven konfrontiert wird. Das ist auch was mir das Mathestudium beigebracht hat. Man sitzt das ganze Wochenende an einer Übungsaufgabe, kommt nicht weiter, hat sich halt in seinem Lösungs-irgendwie-Weg verhangen und man kommt nicht weiter und ja, sitzt dann 8 Stunden da und man hat genauso viel vor, dastehen wie vorher. Man ist genau im selben Punkt. Und dann trifft man sich am Montag mit seiner Arbeitsgruppe, man setzt sich zusammen, redet über die Aufgabe und dann kommt plötzlich eine neue Idee, die auf deinem Ansatz aufbaut und plötzlich ist die Aufgabe gelöst. So, und also das sehe ich quasi im Mathestudium und das ist auch quasi das, was es das Mathestudium an quasi übers Leben beibringen kann. Probleme lösen sich dann am besten, wenn man mit neuen Perspektiven konfrontiert wird. Und da ist für mich persönlich das Unitheater halt, es kommen immer neue Leute dazu, man ist immer in neuen Projekten dabei. Das heißt, man ist immer mit neuen Perspektiven konfrontiert. Aber jetzt quasi, um das mal verallgemeinern zu können, das geht in fast jedem beliebigen Kontext, solange man das halt wirklich macht. Solange man wirklich was macht und solange man sich dazu quasi wirklich zwingt, sich ab und zu mit neuen Perspektiven auseinanderzusetzen. Weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, in die man viel zu leicht reinverfallen kann, wenn man mal so aus dem Studentenleben draußen ist und so seinen Job hat und dann seine Familie, dass man dann einfach quasi so einfach in dem Blickfeld bleibt, in dem man halt ist und dann ist man irgendwann mal tot.
Oh Gott. Und das ging sehr schnell, sehr dark.
Ja, weiß ich nicht, aber ich finde es wichtig, sich im Leben mit neuen Perspektiven zu konfrontieren, ob man das jetzt halt im Theater macht oder neue Leute in einen Podcast einlädt oder so. Also ich glaube, das geht in fast jedem beliebigen Kontext, solange man sich selber wirklich vornimmt, dass man das auch tatsächlich machen möchte. Für mich ist das Theater. Für mich ist das Theater so am leichtesten umzusetzen, aber man könnte den Film, denke ich, relativ leicht auch in einer Unipartei irgendwie stattfinden lassen von Leuten, die jetzt halt irgendwie bei der oder in der Fachschaft oder
ja,
so.
Ja, und Hochschulwahlen stehen an oder irgendwas in der Richtung.
Das eine Gute, was da noch dazu kommt, ist natürlich, dass Theater auch was cineastisch schön darzustellen ist. Weil man jetzt in der Hochschulpartei ist, gut, dann diskutiert man viel, aber
Leni
das ist
Riefenstahl.
Halt, ja. Ja, ach so, ja, genau, total, ja.
Also ich habe keine Ahnung, was gerade gesagt wurde.
Leni Riefenstahl war quasi die für Hitler Propagandafilme gedreht hat.
Ja, oh, weil wir bei Politik waren.
Oh,
ja.
Damn, das ist ein sehr guter Fact, den ich nicht wusste.
Ja.
Ich habe jetzt bewusst das Fun bei Fact weggelassen.
Das ist auch weniger Fun. Aber naja, vielleicht dein Hass auf Star Wars irgendwo begründet. Star Wars hat ganz viel wie Leni Riefenstahl gemacht.
Ah, oh ja.
Das wusste ich zumindest, dass es halt Analogien von dem Kino genommen hat, aber
1:1 Shot-Nachstellungen.
Das weiß ich jetzt nicht.
Naja, aber das ist quasi, und da kommt halt quasi Theater, sag ich jetzt halt mal, allen anderen Optionen, die mir jetzt halt so spontan einfallen würden, ein bisschen entgegen, weil man die Sachen cineastisch ein bisschen schöner darstellen kann. Weil auch Theaterbühnen einfach was Imposantes sein, was visuell Interessantes sind. Und jetzt hat jemand, der vorne auf einem Pult steht und eine politische Rede hält, für einen Film nicht immer unbedingt einfach interessant zu filmen ist. Mhm. Was nicht heißen soll, dass es nicht möglich ist, interessante politische Reden zu halten. Natürlich schon. Aber das cineastisch interessant zu machen, ist im Theater, glaube ich, leichter als in anderen Kontexten.
Ja, definitiv, weil ich habe jetzt auch selbst drüber nachgedacht und was mir einfällt an Sachen, die an guten Reden oder so, im politischen Sinne, The Great Dictator.
Charlie Chaplin.
Ja, genau.
So weit das ist, glaube ich, noch nicht in meinen Drehbuchkünsten.
Ja, also ich meine, das ist halt also unendlich berührend, aber auch, weil da halt einfach also bombastisch gutes Drehbuch am Werk war.
Ja.
Und
aber selbst mir das ist auf eine gewisse Art und Weise cineastisch nicht interessant, weil du siehst ja auch die ganze Zeit nur ihn.
Ich weiß.
Also wenn jetzt
weiß,
jeder Film
ist
aus so einer Rede enden würde.
Genau, es ist aus keiner cineastischen Perspektive interessant, sondern einfach nur des Inhalts wegen.
Ja.
Das heißt, man muss eine bombastische Leistung abliefern, dass es auch einen fesselt.
Ja.
Und dementsprechend kann ich es verstehen, dass es leichter ist, etwas schon grundlegend Interessanteres zu nehmen.
Ja.
Ich lieb's, dass das, was du sagst, in deinen Film erkennbar ist. Also einfach nur jetzt meine Beobachtung während dem Podcast. Deine Handschrift ist irgendwo sehr lesbar. Du sagst, schön. Du findest es spannend, mit neuen Perspektiven konfrontiert zu werden. Das fand ich in deinem zweiten Film super spannend und vor allem sehr beeindruckend. In deinem ersten aber auch, wie du deine Figuren regelrecht triezt mit neuen Stressfaktoren. Also ich nehme jetzt ganz dreist aus dem ersten Film vorweg, deine Hauptfigur Basti, bei dem steht viel Umbruch bevor. Also ein Studienabbruch vielleicht, dann sein Mitbewohner zieht aus und es gibt dann vielleicht eine Love Interest. Das sind einfach sehr lebensverändernde Dinge, die da auf ihn zukommen. Klar wird man dann gezwungen, irgendwo aktiv zu werden und es macht Spaß. Und ich fand es einfach sehr schön, dass das sehr damit in line ist, was du hier von dir gibst, was auch irgendwo Freut deine mich. Ziele zu sein scheinen.
Ja.
Ja. Scheint, ja. Macht, glaube ich, einen guten Regisseur aus.
Das freut mich. Ich finde es so schön, dass du den ersten Film jetzt ansprichst, weil was würdest du denn sagen, ist am meisten Veränderungen passiert im Entstehungsprozess zwischen Film Nummer 1 und Film Nummer 2?
Ja, definitiv einfach, ich wusste schon, was auf uns zukommt. Also theoretisch waren wir im zweiten Film personell schlechter besetzt. Also es waren weniger Leute und die Leute hatten weniger Vorerfahrung, was nicht heißen soll, dass die schlecht gearbeitet haben. Unser Team war ganz großartig beim zweiten Film. Die haben sich alle wirklich viel mehr Mühe gegeben, als ich das hätte verlangen können. Und die haben da wirklich ihr Herzblut reingesteckt. Aber wir hatten halt bei Film 1 mehr Experten mit am Set, die das alle vorher schon mal gemacht haben quasi. Aber bei Film 1 war es halt auch so, wir haben das halt alle zum ersten Mal in dieser Größe gemacht und du weißt halt nicht, was auf dich zukommt und du machst erstmal und hoffst, dass irgendwas dabei rauskommt. Und ich denke, das ist auch das, was ich jetzt also im Nachhinein, also ich kann den Film jetzt nicht mehr anschauen, weil ich den halt auch schon 70, 80 Mal gesehen habe, inklusive Schnitt und so, ne? Also irgendwann mal reicht's dann auch. Aber das ist auch das, was ich heute noch wirklich Gutes über den Film selber noch quasi sagen kann, ist, zu dem Zeitpunkt hätten wir es nicht besser schaffen können. Einfach weil wir von Anfang bis Ende keine Ahnung hatten und uns halt alles irgendwie halt selber beibringen mussten in der Größe. Weil es macht einen Unterschied, ob man mal für einen Nachmittag einen Kurzfilm dreht oder für zwei Nachmittage oder für zwei Wochen. Das macht einen unfassbar großen Unterschied. Das ist nicht, also der Stress, der da dazu kommt, der Organisationsaufwand geht exponentiell nach oben. Auch die Sachen, die schiefgehen können natürlich. An zwei Tagen, wenn du eine Stunde an einer Szene drehst und die dann fertig ist, kann da weniger schief gehen, als wenn du an einer Szene zwei Tage drehst. Die Nerfgun-Szene, da haben wir zwei Nächte dran gedreht. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel da schief gehen kann, wenn du zwei Nächte lang drehst, versus wie wenn du eine Stunde lang drehst. Deswegen die größte Veränderung von Film 1 zu Film 2 war definitiv, ich wusste, was auf uns zukommt und konnte bestimmte Sachen wesentlich präziser vorausplanen.
Um präzise nachzufragen, welche Sachen waren das denn?
Das ist viel auf unterbewusstem Level, glaube ich. Aber man hat halt, wenn man diesen ganzen Prozess von, das jetzt nur aus meiner Perspektive mal, Drehbuch schreiben, Teamsuche, Schauspieler casten, Produktion, Dreh, Postproduktion, Veröffentlichung. Wenn man das alles schon mal durchgemacht hat, dann kann man bestimmte Sachen einfach besser im Voraus abschätzen, was jetzt wirklich notwendig ist und was nicht. Ich würde behaupten, wir haben im Film 1 einige Momente drin, die ich jetzt halt so einfach radikal rausschneiden würde, weil man die nicht braucht. Das kann ich aber jetzt halt aus meiner Perspektive leicht sagen. Naja, ich habe das alles schon mal gemacht. Ich habe diesen ganzen Prozess schon mal quasi durchlitten und kann jetzt halt quasi, wenn ich ein Drehbuch lese, realistisch abschätzen, wie das auf der Leinwand landen kann und ob es auf der Leinwand funktioniert. Das traue ich mir inzwischen schon zu. Wenn man das erste Mal macht, wie soll man das wissen? Das ist was man nur mit Erfahrung lernen kann. Und das ist halt auch, naja, wir haben beim ersten Film viele Fehler gemacht und bei jedem Film passieren Fehler, aber aus jedem Fehler lernst du ja dann auch. Und ich glaube, vieles, was quasi bei Projekt 2 einfach besser gelaufen ist als bei Projekt 1, war, wir wissen, dass wir es so nicht mehr machen wollen, weil es beim ersten Mal irgendwie einfach da und da schiefgegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt halt aber auch 3-4 Lösungsvorschläge, wie es besser laufen kann. Und das ist sehr viel indirekt. Und mal ganz konkret, weil das ist jetzt alles ein bisschen vage, aber es ist auch ein bisschen vage, es ist schwer zu beschreiben. Aber jetzt hat bei Kamera zum Beispiel der Johannes, der den Schnitt macht, der hat beim ersten Film Kamera geführt, unter anderem. Und das war damals auch quasi so das erste Riesenprojekt in dem seiner Größe. So, Johannes möchte jetzt halt professionell in die Filmindustrie einsteigen, versucht an Filmhochschulen angenommen zu werden. Das heißt, zwischen Film 1 und Film 2 hat Johannes ja nicht nur Zugvögel gedreht, wo er selber Regie geführt hat, sondern war auch bei zigtausend anderen Projekten noch mit dabei. Das heißt, Johannes hatte dann einen riesen Erfahrungsschatz an Kamerawissen, das er an mich weitergeben konnte. Weil er hätte auch gern Kamera geführt, das ist zeitlich leider nicht ausgegangen, weil bei ihm im Terminplan halt irgendwas einfach nicht gepasst hat. Aber er konnte mir halt ganz, ganz viele Tipps für die Kameraführung geben, auf die ich sonst keinen Zugriff gehabt hätte. Und das heißt auch quasi indirekt, quasi Johannes war zwar nur für zwei Tage am Set mit dabei, bei der Bar-Szene hat er mitgedreht, aber trotzdem hat das, was er mir vorher quasi für Workshops gegeben hat, unfassbar an Erfahrungswert quasi für den Film auch wirklich profitiert.
Spannend.
Ja, große Veränderung, also um es auf einen Punkt zu bringen, die größte Veränderung zwischen Film 1 und Film 2 ist einfach Erfahrung. Punkt.
Okay, das macht sehr viel Sinn. Ist schlüssig, dass Erfahrung ein großer Unterschied zwischen Film 1 und Film 2 ist.
Und ist auch schlüssig, dass du jetzt am Ende unserer Folge so sehr reingebullied wurdest, dass du eine Antwort gibst.
Ja, ja. Ja.
Dann abschließende Frage zu deinen Filmen, die du jetzt gedreht hast. Was war der, oder von deinem aktuellen Projekt, was war der schönste Moment und was war der unschönste Moment?
Die Frage wurde mir schon häufiger gestellt und ich habe eine bescheuerte Antwort parat, weil das Ding ist, für mich gehen da Lebensträume in Erfüllung, wenn ich mit meinen Freunden solche Projekte umsetzen kann. Das heißt, so lokal hat man immer Drehtage, die einfach scheiße sind, weil irgendwas nicht klappt, weil alle müde sind, weil irgendwie nichts so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und dann hängt man super deprimiert am Set rum und denkt sich, what the fuck, jetzt habe ich irgendwie 12 Stunden irgendwie damit verbracht und das ist nur scheiße alles. So lokal ist das frustrierend sowas und das hat man im Schnitt auch nicht anders. Es gibt eine ganz konkrete Szene im zweiten Film, die ihr später gerne raten dürft, an der wir 48 Stunden im Schnitt gesessen sind. Oh, es war Gott. Nicht die Nerfgun-Szene und es waren 48 Stunden. Also nicht 2 Tage, sondern 48 Stunden. Und in solchen Momenten wird man dann schon irgendwann mal wahnsinnig und fragt sich, warum tue ich mir das jetzt halt eigentlich an? Weil das ist auch unerträglich teilweise. However, ich kann es nicht als negative Erfahrung filtern, weil es ist zwar lokal anstrengend, aber es ist trotzdem Lebenstraum, der mir da erfüllt wird, mit der Hilfe meines Teams quasi. Und deswegen mag das zwar dann an dem Tag mal nervig gewesen sein oder die Szene war vielleicht scheiße zu schneiden oder was auch immer, aber im Nachhinein kann ich das nicht mehr negativ filtern, weil das Endergebnis so quasi positiv ist, dass es alles überstrahlt. Also beste Erfahrung, dass es passiert ist und schlechteste Erfahrung gibt es irgendwie nicht. Pauschale Antwort, frustrierender Drehtag, aber das ist zu klein im Scope, um das irgendwie konkret beschreiben zu können.
So, dass alles irgendwann zu Typ 2 Spaß wird.
Ja.
Kennst du Typ 1 und Typ 2 Spaß?
Wenn ich jetzt akademische Intuition zum Raten verwenden würde, wäre quasi Typ 1 Spaß Zucker essen, dann hatte man kurz Spaß, weil man Schokolade gegessen hat und Typ 2 Spaß, was längerfristig ist.
Im Endeffekt, also Typ 1 Spaß, also ich habe das auch nur mal am Rande gehört und ich fand das sehr einleuchtend. Typ 1 Spaß ist, dass es Spaß macht, während man es macht. Und Typ 2 Spaß ist, man hat eigentlich nicht sonderlich viel Spaß währenddessen, in diesem Moment, aber
der Payoff.
Der Payoff ist ja das Spaßige. Also im Sinne von die Erinnerung damals, wo wir das gemacht haben, wie geil war das denn?
Genau.
Wie beispielsweise
Denis Villeneuve. Gaspar Noé-Filme, das meine ich.
Gaspar Noé.
Nice. Typ 2 Spaß.
Typ 2 Spaß.
Weil Denis Villeneuve ist definitiv Typ 1 Spaß.
Ja, definitiv.
Beispielsweise, wenn man halt, ich meine, wir kennen es wahrscheinlich, wenn man an der Hausarbeit oder sowas sitzt und dann mal komplett eine Nacht durchzieht, kann das in dem Moment vielleicht nicht sonderlich viel Spaß machen, aber dann denkt man sich, boah, was war ich denn für ein harter Hund? Ich habe das einfach durchgezogen, war geil irgendwie.
Hot Take. Das ist das, was die Corona-Semester so schrecklich gemacht hat für alle Studenten. Weil einem Typ 2 Spaß genommen wurde. Weil du hast so, ja, weißt du, Studium ist immer für alle frustrierend. Man hat einfach Momente, wo man sehr, sehr viel arbeitet und dann, ja, fuck, 5 Hausarbeiten in einer Woche, the fuck. So, und dann ist man da aber durch und kann sich für irgendwas belohnen. Und quasi das aber, womit sich die meisten Leute immer belohnt haben, wurde uns ja während Corona verboten.
Ja.
Weil man geht halt entweder mal einen Abend feiern, ich gehe ins Theater oder ins Kino. Andere Leute hocken sich einfach bloß quasi, ja, mit ihren Freunden an die Donau oder auf die Jahninsel und trinken Bier.
Ja,
da hat ja jeder seine eigenen quasi Mittel, um damit klarzukommen. Mhm. Und also mein Hottake hier, niemand hat während Corona studiert. Also,
ich weiß,
weil,
was du meinst, ja.
Weil einfach quasi so nicht nur das Studentenleben weg war, sondern auch das, wofür man sich den nervigen Teil vom Studium antut, wurde einem genommen. Und ich kenne auch kaum Leute, die nicht während Corona schlechter geworden wären. Also wenn man meine Noten plotten würde, dann wird man das Corona-Semester raten können. Ziemlich eindeutig.
Boah, mein erstes Semester war noch besser, aber dann ging es bergab.
Ja. Naja, genau. Aber deswegen für Typ 1 und Typ 2 Spaß.
Nee, macht sehr viel Sinn.
Michi Seiler, nicht nur beeindruckender Regisseur, sondern auch beeindruckender Corona-Kritiker.
Was heißt Corona-Kritiker?
Ja, ich also, sag's mir so, die Formulierung klingt nur snappy, so ich will dich in keine Ecke stellen oder so.
Ja.
Um den Blick abschließend auf die Zukunft zu richten, hast du irgendwelche zukünftigen Projekte, auf die du dich besonders freust, oder lebst du nach wie vor am 5.11. bei der Premiere?
Ja, also die nächsten 2 Wochen lebe ich am 5.11. Ich habe ein Drehbuchkonzept schon relativ klar im Kopf von dem ich auch so ein ganz kleines bisschen hoffe, dass ich diesmal nicht 3 Jahre dafür brauche. Ich halte mich inzwischen für erfahren genug, dass es vielleicht schneller geht, aber das weiß ich noch nicht. Also ich fände es schön, wenn es schneller gehen würde, aber whatever, keine Ahnung.
Willst du dir kurz in die Karten schauen lassen und so leicht anteasen, worum es gehen könnte?
Emanzipation.
Oh damn, gute Antwort.
Nicht wirklich, nein. Also das wird, denke ich, der letzte Film, der so ganz konkret das Studentenleben beleuchtet. Philosophisch wieder ähnlich, also ich sehe quasi den ersten Film, also über uns die Zeit und alles andere, und den zweiten Film unsere schönsten Nächte, als schon irgendwie philosophische Fortsetzungen voneinander. Natürlich nicht, was Figurenkonstellationen angeht oder so, aber quasi, dass die sich schon gegenseitig gedanklich fortsetzen. Da wird die Idee, die ich jetzt habe, nicht ganz ins Raster fallen, aber das ist jetzt alles ein bisschen vage. Nee, ich möchte mir nicht in die Karten schauen lassen. Es bleibt in einem ähnlichen Setting, aber wahrscheinlich zum letzten Mal.
Okay, das ist eine wunderbar konkrete Antwort.
Ja.
Um nicht konkret zu antworten.
Ja, genau. Weil ich glaube, es gibt eine Sache, die ich im Studentenleben noch erkenne, von der ich glaube, dass viele davon profitieren könnten, wenn man sie mal verarbeitet.
Also eine Marktlücke quasi.
Eine Marktlücke, genau.
Bevor ich jetzt meinem Politikwissenschaftler in mir nachgehe und nicht dich nach deiner politischen Einstellung frage, hast du abschließend noch irgendetwas, was du uns oder den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben willst? Irgendeinen smarten Gedanken, den du mal mit der Welt teilen wolltest?
Also noch einen smarten Gedanken?
Die Frage geht nicht 2% konkreter.
Nee, im Sinne von, hast du irgendein Schlusswort, also um Gottes Willen.
Plug your Pluggables, wenn dir sonst nichts einfällt. Ja, plug your Pluggables,
einfach im Sinne von, kannst du nochmal Werbung machen.
Ach so. Ah. Oder doch, ich krieg irgendeinen smarten Abschlussgedanken.
Also sonst so, Suppe ist die beste Art von Essen.
Nein, also ich glaube, smarter Abschlussgedanke, es ist kein smarter Abschlussgedanke, keine Ahnung. Also, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute kommen und sich den Film anschauen. Was mich noch mehr freuen würde, wäre aber auch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Film. Also, das ist nicht nur so, ja, dieses Studentenprojekt, sowas kann man von der Seite immer so ein bisschen belächeln, aber ich glaube, dafür haben wir uns zu viel Mühe gegeben inzwischen, als dass es das noch verdient hätte, so von der Seite belächelt zu werden. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich bloß den Themen von meinen Filmen treu stehen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig, aus seinem eigenen Blickfeld ein bisschen rauszukommen. Ich finde, das ist immer wichtig, sich mit neuen Perspektiven zu konfrontieren, neue Menschen kennenzulernen. Und ob man das jetzt halt im Unitheater macht, in einem Filmteam, bei einem Podcast oder sonst irgendwie. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich ein kleines bisschen aktiv hält. Egal, was man selbst für den besten Weg dafür hält. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und dafür stehe ich, glaube ich, in meinen Drehbüchern auch.
Don't be lazy, be crazy.
Genau, don't be lazy, be crazy.
Okay, dann übernehme ich den dreckigen Part des Werbeschreiers, der mir natürlich sehr viel Spaß bereitet. Also, ich meine, ich bin Gaspar Noé-Fan. Ja,
dreckig.
Michis Projekt und das Projekt von den ganzen SchauspielerInnen und allen anderen, die mit dabei waren, Unsere schönsten Nächte feiert Premiere am 5.11. Um 19.30 Uhr läuft er dann eine Woche circa bis zum 11.11. und hoffentlich kommen so viele Menschen wie möglich ins Unitheater und schauen sich dieses Meisterwerk, Fragezeichen, Ausrufezeichen, oh mein Gott, und sehen sich dieses studentische Meisterwerk hoffentlich an mit ganz viel Freude. Jetzt müssen nur noch wir unsere Pluggables hier anbringen, nämlich der Bernhard und ich sind auch zu finden unter readyset.podcast auf Instagram und folgt uns hier auf Spotify, damit ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Readyset Podcast. Und das Allerwichtigste, vergesst es niemals, bleibt gesund. Auf bald.